Wann ist eigentlich der Geburtstag der weltweiten Gemeinde? Also, Pfingsten, sagen einige, feiern wir heute Geburtstag. Es ist der Geburtstag der Gemeinde Jesu. Am Pfingsttag durch den Heiligen Geist, der auf die Versammelten kam, ist die erste kleine Gemeinde in Jerusalem entstanden. Und kaum war sie zusammen, dann wurde sie schon durch Verfolgung zerstreut. Und Gott hat das so gewollt, weil auf diese Art und Weise das Evangelium weit hinaus in die ganze Welt gegangen ist. Und ihr wisst, Petrus hat dieser Geburtsgottesdienst der ersten Gemeinde, der hat ja einen ganzen Tag gedauert. Und ich hoffe, dass ihr heute auch viel Zeit mitgebracht habt. Petrus hat eine lange Predigt gehalten, die kommt jetzt gleich. Und hinterher wurden noch 3000 Menschen getauft. Könnt ihr euch noch erinnern? Oh, da haben wir heute noch was vor. Ja, da war Feuer. Da war Begeisterung, da war Leidenschaft. Die Menschen haben gebrannt. Und wir kommen jetzt auch darauf zu sprechen. Und wenn wir so in unsere Zeit hineinblicken, auch in unsere europäische Wohlstandsregion, dann habe ich manchmal das Gefühl, wir sind doch auch etwas müde geworden. Und dieser Geist der ersten Christen, dieser Pfingstgeist, den haben wir so ein bisschen verloren oder auch ganz erheblich sogar. Und heute ist ein Tag, da dürfen wir uns wieder dran erinnern, dass wir vom Herrn auch neu erfüllt und neue Kraft bekommen dürfen für unser persönliches Leben, nicht nur für unsere persönlichen Belange und Nöte, sondern auch für das Anliegen der weltweiten Mission, für den Dienst im Reiche Gottes, dass unsere Herzen brennen. Wir können das nicht machen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und heute hat Gott uns einen Augenblick geschenkt, wo wir ein wenig darüber nachdenken dürfen. Dazu lesen wir ein Wort Gottes, das zunächst mal kaum mit Pfingsten zu tun hat, aber wenn wir hineinschauen, merken wir, es ist doch ein pfingstliches Wort. Lasst uns aufstehen und aus Jesaja 40 lesen, die berühmten Worte, die wir alle auswendig kennen. Von Vers 28 bis Vers 31. Jesaja 40, Vers 28 bis Vers 31. Weißt du denn nicht, hast du denn nicht gehört, der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, er wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt. Und Jünglinge fallen. Die aber auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Halleluja. Amen. Nehmt gern Platz, ihr Lieben. Dieser eine Satz in Vers 31, der hat es mir angetan. Sie sollen neue Kraft bekommen, sodass sie laufen und nicht müde werden. Wer von euch möchte das gerne erleben? Ja. Laufen und niemals ermatten. Immer voller Energie, immer voller Kraft. Ja, Jürgen, nicht? Das wäre was für uns, die wir schon alt geworden sind. Aber wir wissen, dass die Wirklichkeit in diesem Leben anders aussieht. Schon hier im Alten Testament wird der Gläubige mit einem Läufer verglichen, dass sie laufen. Und er läuft so gut, dass er nicht müde wird. Im Neuen Testament begegnet uns der Gedanke, dass Christen Läufer sind, noch deutlicher. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt, lauft so, dass er ihn erlangt. Hebräer 12, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft und ich habe den Lauf vollendet. Wir sehen, dass die Bibel unseren Glaubensweg oder unser Glaubensleben als einen Lauf darstellt. Und ihr, liebe Geschwister, ihr seid Läufer. Läufer seid ihr. Und sie laufen und werden nicht matt. Sie wandeln und werden nicht müde. Kein Mensch kann laufen. Kein natürlicher Mensch kann laufen, ohne zu erschöpfen. Alles in dieser Welt wird im Laufe der Zeit müde. Sogar das Material. Wir müssen in Hamburg Brücken erneuern, in ganz Deutschland Stahlbrücken. Warum? Weil, so sagen die Ingenieure, sie leiden unter Materialermüdung. Und wenn das schon mit dem Stahl so ist, wie viel mehr ist das mit uns? Sportler ermatten nach einem Marathon. Ich habe noch nie einen Sportler gesehen, der so und so viel Kilometer gelaufen ist, ohne Ende. Und am Ende durchs Ziel hinläuft und sagt, oh, ich könnte gleich nochmal loslaufen. Ich habe gesehen, wie sie dann zusammengebrochen sind, wenn sie gerade noch mit letzter Kraft durchs Ziel gekommen sind. Schweißgebadet. Alle Kräfte waren weg. Es kann jemand so stark sein wie ein Löwe oder Bulle, aber ehe er sich versieht, schwindet seine Kraft. Er wird alt, müde und hinfällig. Das ist so. Und wenn ihr Jugendlichen das noch nicht glaubt, ich verspreche es euch, ihr werdet auch müde. Simson, dem es nie an Kraft fehlte, der war so stark, dass er 1000 Mann mit einem einzigen Eselskinnbacken erschlug. Aber kurz darauf lesen wir, dass er vor Durst fast gestorben wäre und dass die Delila Tag für Tag auf ihn einredete, so dass seine Seele, wie es wörtlich heißt, sterbensmatt geworden ist. Er war ein müde gewordener Held. Vor wenigen Jahren starb einer der brillantesten Gelehrten in Deutschland, eine der großen intellektuellen Stimmen im Land, wie man ihn nennt, bis er eines Tages an Demenz erkrankte. Das wurde in der Öffentlichkeit besonders deshalb wahrgenommen, weil er vorher als Meister der Sprache bekannt war. Er war ein Sprachgenie und hat brillante Formulierungen zu bestimmten Themen auf den Punkt gebracht. Und dann wurde er dement. Und es dauerte nicht lange, wurde seine Sprache immer weniger. Und sie bestand nachher nur noch aus Lallen. Müde. Müde. Denn alles Fleisch ist wie Gras. Und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Nein, es gibt keinen Menschen, der laufen kann, ohne müde zu werden. Ob körperlich, geistig und auch geistlich, wenn wir als Kinder Gottes getrennt von Gott unseren Weg gehen, dann werden wir müde. Dann erschlaffen wir. Unser Glaube wird oberflächlich und wir werden lau. Und doch sagt unser Text, sie laufen ohne müde zu werden, ohne matt zu werden. Wie kommt man dahin, dass man laufen kann, ohne zu ermatten? Israel war durch die jahrzehntelange babylonische Gefangenschaft müde. Das ist der Kontext dieses Verses hier. Das Volk war enttäuscht, war kraftlos und hoffnungslos geworden. 70 Jahre schon im Exil. Es fühlte sich von Gott vergessen, so wie auch du manchmal überfordert bist und nicht mehr kannst. In Vers 27 davor lesen wir, wie Israel seufzte: Mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht entgeht meinem Gott. Das heißt, Gott weiß wohl selbst nicht, was los ist. Und er kann nicht mehr für mich sorgen. Ihr Glaube war auf Null gesunken. Auch unsere Ermattung kann so weit gehen, dass wir anfangen, an Gott zu zweifeln. Aber jetzt, in diese Verzweiflung hinein, spricht Gott zu Israel. Nicht mit Vorwürfen, sondern mit einer Offenbarung der Größe Gottes. Die Antwort der Schrift des Propheten ist auf die Depression Israels: Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Ist es dir verloren gegangen? Der ewige Gott, der Herr, der Enden der Erde geschaffen hat, der wird nicht müde noch matt. Israel, Gemeinde, erinnere dich daran, du hast einen Gott, der niemals müde wird. Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn du wissen willst, wie du laufen kannst, ohne zu ermüden, dann schaue auf den allmächtigen Gott. Du wirst müde, aber Gott niemals. Er ist ein ewiges Kraftwerk. Dagegen ist selbst die Sonne nur ein Kerzenlicht. Aber sie erinnert uns an die endlose Energie des Allmächtigen. Die Sonne ist ein Bild auf Gottes endlose Energie. Die Sonne erleuchtet, erwärmt die ganze Erde. Ihr wisst, wir haben so viele Probleme, Energieprobleme auf der Erde. Wären wir in der Lage, die Power der Sonne komplett einzufangen und zu speichern, dann hätten wir für unseren gesamten Planeten Energie ohne Ende und wir bräuchten keinen Gramm fossiler Stoffe mehr verbrennen. Die Sonne würde, sie liefert so viel Energie, dass sie ausreicht für alle und für jeden. Darum vergleicht die Bibel unseren Gott gern mit der Sonne. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Wohl dem Menschen, der auf dich vertraut. Malachi, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Merkt ihr, neue Energie, neues Leben, neue Kraft. Also, weißt du denn nicht, hast du es nicht gehört, der ewige Gott wird nicht müde und matt. Er ist eine nie versiegende Powerstation. Er wird nicht alt und hinfällig wie wir. Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen tun ihm nichts an. Er ist und bleibt für immer und immer derselbe. Himmel und Erde werden vergehen. Du aber bleibst derselbe und deine Jahre nehmen kein Ende. Wir haben einen gewaltigen Gott, einen ewigen Gott, voller Kraft und Macht, voller Stärke. Du kannst noch so viel Kraft von Gott abziehen, lieber Bruder, liebe Schwester. Deswegen nimmt Gottes Kraft nicht ab. Selbst wenn er allen Gotteskindern der Welt, Millionen von Christen, jeden Tag von seiner Energie abgibt, bleibt sie in ihm doch immer dieselbe. Gott liefert endlose Kraft für die Seinen, aber sie wird nie weniger. Gottes Kraft verbraucht sich nie, so wie deine und meine. Weißt du das nicht? Hast du das nicht gehört? Im Vergleich zu dem Allerhöchsten sind wir wie lauter Nullen. Jemand hat mal gesagt, je mehr Nullen du hast, desto besser. Warum? Wenn du eine Eins davor setzt, ändert sich auf einmal alles. Wenn du eine Null bist und die Eins davor setzt, dann hast du 10. Bist du einer mit 2 Nullen, dann hast du 100. Bist du einer mit 3 Nullen, hast du 1000. Aber hast du Millionen Nullen? Ich kann die Zahlen nicht nennen. Eine Eins macht aus nichts eine gewaltige Kraft. Setz die Eins vor dein Leben. Zapfe Gott an. Blick auf ihn. Suche ihn. Harre auf ihn. Harre des Herrn. Da kommen wir gleich zu. Und die Kraft, die bei dir nur Null ist, wird eine unendliche Stärke. Wende dich an den Herrn. Viele hoffen in Erschöpfungszuständen, in Niedergeschlagenheit auf den Psychotherapeuten. Sie hoffen auf gute Ärzte, auf gute Medikamente, auf eine Reha. Das mag alles gut und richtig sein. Ich will kein Wort dagegen sagen. Gegen alle unsere therapeutischen Bemühungen, wieder zu Kraft zu kommen. Aber unser Text hat noch einen bedeutenderen Fokus. Wende dich zuallererst an deinen Gott. Tu alles, was dir menschlich gesehen hilft. Ja, tu das. Aber setze dein Vertrauen nicht darauf, sondern setze dein Vertrauen auf den Herrn, deinen Gott. Es heißt nicht, die auf gute Ärzte harren, auf gute Medikamente oder die auf bessere Umstände harren, kriegen neue Kraft, sondern die auf den Herrn harren. Auch Christen setzen manchmal ihre Hoffnung mehr auf gewünschte Lebensveränderungen als auf Gott. Wenn ich doch eine Frau bekommen könnte, dann wäre ich nicht mehr so allein. Wenn ich doch heiraten könnte, wenn ich doch nicht so krank wäre, wenn ich doch nicht so arm wäre, wenn ich doch jemand hätte, der mich wirklich versteht. Wir vertrauen sehr schnell auf menschliche Dinge und hoffen, wenn unsere Umstände sich zum Guten, wie wir meinen, verändern, dann wird alles in Ordnung sein. Mein Freund, das ist ein Fehlschluss. Vertrau nicht auf Dinge, die sich hoffentlich bald verbessern, sondern vertraue auf Gott. Die Botschaft lautet, vertraue Gott, harre auf ihn. Setze heute Morgen deine Hoffnung auf ihn. Was heißt das? Hänge dich an den dreieinigen Gott, an den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Heute ist Pfingsten. Das erinnert uns an den Heiligen Geist. Er ist der Tröster. Jesus sagt, der an der Stelle von Jesu Leiblichkeit bei uns bleibt, der uns den Vater und den Sohn im Herzen lebendig macht. Durch den Heiligen Geist kannst du Gott nahe sein. Ohne den Geist Gottes kannst du Gott nicht nahe sein. Aber durch ihn können wir Gemeinschaft mit Gott haben. Mit ihm sprechen, ihm unser Herz ausschütten. Danke, Vater und Sohn, dass du uns den Heiligen Geist gesandt hast. Jesus sagt, wir haben schon gehört, ihr werdet Kraft empfangen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Paulus erinnert uns daran, dass wir durch Gottes Geist, so sagt er wörtlich im Epheserbrief, dass wir durch Gottes Geist mit Kraft gestärkt werden an dem inneren Menschen. Du sollst heute durch Gottes Kraft gestärkt werden an dem inneren Menschen. In Römern lesen wir, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben. Und hört mal, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die Bibel liebt es, den Geist Gottes als die Kraft des Heiligen Geistes zu bezeichnen. Auch als Kraft aus der Höhe. Unsere Kraft kommt von nichts und niemand anders als von oben, von Gott allein. Möge das heute wieder neu in dein Herz fallen. Möge es dir offenbar werden, du suchst deine Hilfe, du suchst deine Erholung, du suchst deine Heilung. Überall im Bereich des Menschlichen. Aber hier werden wir eingeladen, unsere Hilfe bei dem einen zu suchen, nämlich nur bei Gott. Er ist deine Hilfe. Er ist deine Kraftquelle. Wir lesen von Elia, wie er nach dreijähriger Trockenheit im verzweifelten Israel auf dem Berg Karmel um Regen bat. Da beugte er sich zur Erde, er kennt die Geschichte, und klemmte seinen Kopf zwischen seine beiden Knie. Immer wieder sandte er während dieses heißen Ringens seinen jungen Diener zum Meer hinunter, um zu schauen, ob am Himmel Anzeichen von Regen zu sehen waren. Und als er zum siebten Mal zu dem Beter zurückkehrte, berichtete er: Meister, ich habe eine kleine Wolke gesehen, allerdings nur so groß wie die Hand eines Mannes. Und darüber war der Prophet so glücklich, dass er dem Jungen sagte: Geh hinauf und sage zu König Ahab, spanne an, fahre hinab, damit dich der Regen nicht übereilt. Beeile dich, dass du noch trocken nach Hause kommst, König. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind, und es kam ein gewaltiger Regen. Ahab aber bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. Und jetzt hier, und die Hand des Herrn kam über Elia, Und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab her bis nach Jezreel. Wisst ihr, was das bedeutet? In der Kraft des Heiligen Geistes lief er mit seinen alten Beinen schneller als die Rosse des Königs. Elia war so von Freude erfüllt, so von Glauben und Hoffnung, dass Gott sein Werk tun wird. Der Geist des Herrn war über ihn gekommen und so soll es auch heute mit dir sein. Der Geist des Herrn kommt heute über dich und die Kraft aus der Höhe wird dich erfüllen, der ewige Gott, der nicht müde wird und nicht matt wird. Der ist deine Hoffnung und der ist deine Kraft für heute, morgen und für dein ganzes Leben lang. Halleluja, sag doch Amen. Amen. Wunderbar. Interessant ist, dass Elia aber selbst laufen musste, das möchte ich noch bemerken. Gott kann Menschen auch einfach von einem Ort zum anderen versetzen, wie er das mit Philippus nach der Taufe des Kämmerers getan hat. Aber die Regel ist, Gott gibt dir die nötige Kraft, die du brauchst für deine Lage. Er kann Umstände ändern, das kann er. Und er hat es oft getan. Aber oft belässt er sie, wie sie sind, und verleiht dir eine solche Kraft, dass du sie überwinden kannst. Gott kann Berge versetzen, damit du glatte Straßen hast. Aber er kann Berge auch stehen lassen und dir göttliche Kraft verleihen, sie zu meistern. Ob er es auf die ein oder andere Weise tun wird, eines ist sicher, du sollst Kraft erfahren. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer strauchen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Was heißt das, auf den Herrn harren? Manche Christen leben ihren Glauben sehr oberflächlich, wie wir schon gesagt haben. Sie kommen auch zum Gottesdienst, aber ihr Herz ist mit vielen anderen Sachen beschäftigt. Ihr Herz ist fern von Gott. Ich hoffe nicht, dass du hier bist und gekommen bist, außer weil es die Sonntagsregel ist. Oh, mein Freund, das ist zu wenig. Du bist mit anderen Sachen beschäftigt und freust dich schon, wenn der Gottesdienst vorbei ist und dass du denn das machen kannst, wozu du eigentlich Lust hast. Ja, so haben wir manche Kinder Gottes kennengelernt. Aber dann werden sie plötzlich krank. Und was passiert? Jetzt wollen sie schnell eine Heilung von Gott abholen. Als vor Jahren eine Gottesdienstbesucherin ein Heilungsgebet nach dem Abendmahl erbat und Gott ihre Beine tatsächlich anrührte, sodass sie den Rollstuhl tatsächlich nicht mehr brauchte, hatten wir gehofft, dass dieses Erlebnis die Frau jetzt brennend für Jesus machen werde und sie mit Freuden sich der Gemeinde anschließt. Aber sie kam nicht mehr. Ich rief sie an, warum sie nicht kommt. Hört, was diese Frau ganz ehrlich zu mir sagte. Ach, Herr Pastor, jetzt sind meine Beine doch wieder in Ordnung. Jetzt gehe ich lieber wieder zum Tanzen. Hat sie wörtlich gesagt. Sie hielt Gott für einen Dienstleister, für einen Klempner. Der soll nur zur Stelle sein, wenn was repariert werden muss. Und wenn das passiert ist, kann er gehen. So gibt es viele, die sich wenig für Gott interessieren. Aber wenn was kaputt geht in ihrem Leben, dann soll er schleunigst da sein. Das ist kein Harren auf Gott, hörst du? So harrt man nicht auf Gott. Das ist eigentlich ihn zu missbrauchen. Er will in dein Herz. Er will mit dir leben. Und du sollst mit ihm leben. Er möchte sich mit dir vermählen und in täglicher Gemeinschaft mit dir sein. Er möchte, dass du auf ihn harrst, in dem Sinne, dass du täglich mit ihm lebst. Auf ihn harren meint nicht endlos passiv auf ihn warten, wie man wartet im Wartezimmer beim Doktor, sondern harren meint ein aktives, hoffnungsvolles, geduldiges Vertrauen, ein inneres Festhalten an seiner Liebe und an seiner Güte. Auf den Herrn harren heißt, sein Leben eng mit Gott verknüpfen. Und das drückt sich dadurch aus, dass du sein Wort lieb hast, dass die Bibel dein Lebensbuch ist und deine geistliche Speise, von der du lebst. Und dass du die Bibel durchbetest. Wohl dem, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie, hör mal, der hat Kraft. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Auf Gott harren heißt, durchdrängt sein von der Heiligen Schrift. Und sie zugleich vor dem Angesicht Gottes durchbeten. Den ersten Aposteln befahl Jesus vor seiner Himmelfahrt, in Jerusalem zu bleiben und auf die Verheißung des Vaters zu warten. Und sie blieben, hör mal, und sie blieben beständig und einmütig im Gebet und flehen beieinander. Ich glaube, liebe Gemeinde, wir müssen noch viel mehr einmütig im Gebet und Flehen beieinander sein. Auch im persönlichen Leben, in eurer Ehe, in eurer Familie. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt war, lesen wir weiter, waren sie einmütig beieinander. Und da passiert es. Sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Sie hielten Ausschau nach Gott, wie Elias Diener einst nach Regen. Richte dein Leben ganz und gar auf Gott aus. Dann wird er dir zu einer unglaublichen Kraftquelle in guten und in schweren Zeiten. Du hast als Gotteskind schon den Heiligen Geist empfangen, sonst könntest du nicht glauben, du bist schon wiedergeboren, sonst könntest du Jesus bisher nicht nachfolgen. Aber der Docht deines Glaubens, der glimmt nur noch. Die Enttäuschungen des Lebens haben dich müde gemacht. Und die Versuchungen der Welt haben dich erschöpft. Du bist ausgebrannt. Du brauchst neue Kraft. Eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wie auch die Christen der ersten Gemeinde, von ihnen wird gesagt, und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freudigkeit. Ein Feuer brach auf, eine Kraft, ein Segen aus dem Harren auf Gott. Warten auf Gott. Ihm zugewandt sein. Ihn lieben. Mit ihm leben. Die Jünger waren bereits Jünger, bereits mit dem Heiligen Geist in ihrem Herzen erfüllt und doch wurden sie erneut von ihm erfüllt. Sie bekamen neuen Mut in der Verfolgung, neues Gottvertrauen, sodass sie das Wort Gottes mit neuer Kühnheit verkündigten. Ähnlich lesen wir es in Apostelgeschichte 13. Die Jünger aber wurden erfüllt von Freude und Heiligem Geist. Und das geschah, als sie viel Widerstand von den Juden erfuhren. Gott machte sie dennoch fröhlich und erfüllte sie mit neuer Kraft. Ich habe viel schon von meinem Leben und aus meinem Leben erzählt in meinem Buch Das ist die Wahrheit, das Fundament der Wahrheit. Nee, jetzt weiß ich nicht, wie mein eigenes Buch heißt. Das Wort der Wahrheit, so heißt es. 66 Mal erklärt. Da habe ich über dieses Thema geschrieben. Wir haben das auch im Mitgliedskurs unlängst durchgenommen. Und dann erzähle ich auch gerne aus meinem eigenen Leben. Ich kann durch die Gnade Gottes auch von solchen wunderbaren Erfüllungen erzählen. Das kannst du auch. Wie Gott dir begegnet ist. Durch eine Predigt. Durch ein Erlebnis. Durch ein Gebet. Durch eine innere Bestätigung in deinem Herzen. Als ich vor der Frage stand, Verkündiger des Evangeliums zu werden, begegnete mir Gott in einer Jugendveranstaltung. Ich war damals junger Ingenieur in einem Ingenieurbüro, das riesige Aufträge im Zuge des Elbe-Seitenkanals hatte. Und er wollte mich da zum leitenden Planungs- und Ausführungsingenieur da machen. Hat mir viel Geld versprochen. Und meine Frau und ich, wir standen und kämpften mit der Berufung, die Gott in mein Herz legte. Ich hatte schon meine Kündigung in der Tasche und habe nicht die Kraft gehabt, ihm meine Kündigung abzugeben. Bin abends nach Hause gekommen vor Schwäche, weil mich das viele Geld und die Karriere so eingenommen hat. Gertrud sagt, Wolfgang, was hat der Chef gesagt? Sagt, gar nichts hat er gesagt. Ich hatte Angst. Ich hatte nicht die Kraft, mich zu entscheiden für Gottes Berufung. Und dann kam der Sonntag, ein Jugendtreffen, ein Pastor aus der Schweiz, der predigte von A bis Z mein Leben. So direkt, dass niemand anders als ich gemeint sein konnte. Ich brach innerlich zusammen, ich heulte wie ein Schlosshund. Aber dabei erfüllte mich Gott mit Heiligem Geist. Ich weiß das, ich saß auf der Empore jener großen Halle. Er erfüllte mich mit solcher Kraft und Kühnheit, dass ich die Weichen meines Lebens in Richtung vollzeitlichen Dienst stellen konnte. Ich ging hin und ich wartete nicht bis zum Abend mit meinem Kündigungsschreiben. Ich holte es aus meiner Tasche, ging in der ersten Minute meiner Dienstzeit an jenem Tage zum Chef und überreichte es ihm. Der überflog die Zeilen und sagte zu mir, Herr Wegert, haben Sie denn schon eine Pfründe? Dass er damit meinte, haben Sie schon ein Kirchspiel, das Sie versorgen kann? Und dann sagte er etwas, Herr Wegert, Ihre Kinder werden ihn eines Tages schwere Vorwürfe machen, dass sie diese Karriere haben fahren lassen, nur weil sie mit der Bibel in der Hand leben wollen. Und ich sag euch eins, meine drei Kinder, die haben mich noch nie dafür getadelt, sondern sie sind selber diesen Weg gegangen. Halleluja. Das berührt mein Herz, während ich davon spreche. Gott schenkt dir Kraft, Lebensentscheidungen zu treffen. Gott schenkt dir Kraft, das Richtige zu tun und das Falsche zu lassen. Und ich glaube, heute ist nicht nur kalendarisch Pfingsten, sondern heute ist Pfingsten real in deinem Leben. Gott füllt dich mit seiner Kraft und heiligen Entschlossenheit, dass du die Wege Gottes gehst, Freude aufkommt und sagst, der Herr ist meines Lebens Kraft. vor wem sollte ich mich fürchten? Halleluja. Gott möge euch reichlich segnen. Gott vertrauen. Wir dürfen Zuversicht gewinnen, im Namen des Herrn uns zu ermannen. Ja, wir dürfen wie Elia in der Kraft des Geistes schneller laufen als des Königs Pferde. Eine Sache kennt ihr alle. Später befiel mich für mehr als 2 Jahre eine schreckliche Depression. Es war für mich und meine Familie eine furchtbare Zeit. Jetzt ist es lange her. Als junger Mensch, Ende der 20er Jahre. Aber eines Tages lag ich wieder vor Schwäche auf dem Sofa. Ein innerer Antrieb ließ mich aufstehen und ich legte mir eine Schallplatte von den damals sehr bekannten Jansbrüdern auf und die haben folgenden Vers gesungen. Ich weiß, der Vater droben sieht den Sturm, der finster um mich zieht. Doch weichen muss die Dunkelheit, wenn er dem Sturm und Wind gebeugt. Er weiß, wie weit der Weg, der Kampf, wie heiß. Er weiß, nur still mein Herz, der Vater weiß. Halleluja. Das habe ich noch mal gehört und noch mal gehört. Nur still mein Herz, der Vater weiß. Mein Herz konnte wie durch ein Wunder still werden. Die Angst verschwand und der Heilungsprozess begann. Es war die Kraft des Heiligen Geistes. Es war der lebendige Gott, der meiner müden Seele neue Kraft schenkte, so dass ich trotz mancher Rückschläge bis heute laufen darf, ohne müde zu werden. Früher habe ich mich als junger Mensch immer an David orientiert. Der Kampf mit Goliath, das war mein großes Vorbild. Und heute ist Abraham mein Vorbild, dessen Hauptverheißung in seinem Leben erst mit 100 Jahren sich verwirklichte. So habe ich gedacht, Herr, ich bin noch nicht 100, da kann noch eine ganze Menge passieren. Ich habe noch Hoffnung für mein Leben. Ich weiß, Gott ist groß. Auch im Alter, wenn wir schwach und müde werden, der Herr ist da und hat Kraft, Kraft und ewige Kraft. Halleluja. Freut ihr euch darüber? Das ist so gewaltig. Ja, lasst uns Gott die Ehre geben. Halleluja. Halleluja. So möchte ich dir Mut machen. Und da kam mir, während ich diese Predigt vorbereitete, kam mir, und damit schließe ich dann, dieses berühmte Lied, Sage es Jesus. Kennt ihr das? Nein, ihr kennt das nicht. Ihr müsst in die Zeitmaschine zurück, ins vergangene Jahrhundert. Da heißt es, bist du müde, bist du schwer betrübet, sage es Jesus, sage es Jesus. Hast du keinen Freund, der dich mehr liebet, sage es Jesus allein. Wenn die Tränen unaufhaltsam fließen, sage es Jesus, er will in die Wunden Balsam gießen, sage es Jesus allein. Bist du bang, ob alles gut mag enden, sage es Jesus, sorgst du dich, wie's morgen sein mag, sich wenden, sage es Jesus. Fühlst du Schrecken, wenn du denkst ans Sterben, sage es Jesus, möchtest du den Himmel einst ererben, sage es Jesus allein. Und der Refrain heißt, sage es Jesus, er ist ein Freund in der Not. Du findest niemals solchen Freund und Bruder als wie in Jesus allein. Und unser Textwort hat gesagt, weißt du denn nicht, hast du denn nicht gehört, der ewige Gott, der Herr, der die Enden geschaffen hat, er wird nicht müde noch matt. Willst du dich heute in deiner Lage an ihn wenden, dann sag doch ja. Kommt, lasst uns aufstehen. Herr, du hast jetzt uns auch dieses köstliche Wort geschenkt. Und du weißt auch, wie es meinen Freunden hier heute in der Arche, in diesem Hause geht und auch draußen, die auch über das Internet diesen Gottesdienst miterleben. O Herr, ich bitte dich, schenk uns doch neue Kraft von dir. Wir blicken auf dich. Und ich würde einfach gerne mal fragen, wer von euch möchte sehr gerne, dass wir ganz gezielt auch für dich beten, weil du dich nach neuer Kraft sehnst. Du möchtest dich zu Jesus wenden heute. Er, der nicht müde noch matt wird. Heb einfach deine Hand und lass es sagen, ein Zeichen. Bruder, Brüder, betet auch für mich. Ich brauche das. Ich brauche eine neue Kraft im Heiligen Geist. Eine neue Fülle der Gnade. Eine neue Begegnung mit Gott. Ein Erfrischtwerden. Jesus, ich danke dir. Du kennst unsere lieben Geschwister und Freunde, die sich danach sehnen, dass wieder Leben in ihre Seele kommt, dass der Glaube wieder blüht, die Freude wieder stark wird, Herr, ja, das Feuer wieder brennt, die Leidenschaft groß wird, Herr, und dass du ihnen Kraft gibst in allen ihren Lebensphasen, Überwinder zu sein und Sieger zu sein durch deinen Heiligen Geist. Herr, wir danken dir. Du hast uns nicht als Waisen zurückgelassen, sondern wir dürfen bei dir reich werden und uns erquicken. Du hast gesagt, wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. In Jesu Namen. Halleluja. Amen.